Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Folge: transformative Orte.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute geht es um besondere Veranstaltungsorte. Orte, an denen sich offensichtlich eine besondere Begegnungsqualität zwischen den Teilnehmenden entfaltet bzw. entfalten kann. Sie haben gemeinsam, dass ihr Genius Loci transformative Prozesse fördert. Unser Gast ist Markus Hipp. Er hat Philosophie und Theologie studiert und seit Jahrzehnten Top-Positionen in deutschen Stiftungen inne. Bei der Robert-Bosch-Stiftung, BMW Foundation und derzeit auch im Vorstand der Fantastisch-Stiftung. Markus lebt auf dem Storchenhof im Dorf Paretz, westlich von Potsdam. Wir haben uns kennengelernt, weil ich dort viele Jahre lang einen globalen Friedensgipfel organisiert habe. Aber wir haben nie über die Philosophie gesprochen, über die Haltung, mit der dort das Hosting betrieben wird. Aber jetzt, herzlich willkommen, Markus.
Herzlich willkommen, Michael. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
Zunächst mal die Frage, wie sieht denn dieser Platz in Paretz aus, an dem ihr seit Jahren Tagungen, Meetings, Seminare gestaltet? Was gehört dazu? Wo kann man tagen? Wo kann man schlafen? Wo kann man essen?
Ja, erstens mal, Paretz hat eine lange Geschichte, ist von sich her schon mal ein sehr besonderer Ort als ein Kultort preußischer Geschichte. Alle Preußenkenner verbinden das mit Königin Luise und einem einzigartigen architektonischen Dorfensemble, umgeben von Wasser und von wunderschöner Natur. Das heißt, das beginnt nicht irgendwo bei uns, sondern es hat eine lange Vorgeschichte, in die wir dann zufällig hineingeraten sind, als wir aus Süddeutschland nach Brandenburg gezogen sind. Im Westen von Berlin ist das, nicht weit von Potsdam an der Havel. Und der Ort heute, wir haben dort einen alten Bauernhof gekauft, sehr kaputt und sehr renovierungsbedürftig und sind dann mit unseren vier kleinen Kindern hingezogen, ohne größere direkte Pläne oder Ideen aus dem Ort etwas Öffentliches zu machen. Und daraus entstand eher ein Kinderbauernhof am Anfang für Reitunterricht und dergleichen mehr Reiterferien. Und das im Laufe der Zeit haben wir dann dort auch Gruppen gehostet über meinen Beruf. Du hast es ja gerade gesagt, mit den Stiftungen kam ich auch mit internationalen Gruppen oder nationalen Gruppen. Und heute muss man sich den Ort vorstellen mit verschiedenen Orten im ganzen Dorf, mit verschiedenen Gastgebern, mit einer Scheune, mit einer großen Dorfscheune, mit verschiedenen Veranstaltungsräumen, die wir dann auch miteinander in Beziehung setzen, auch mit der Natur dort.
Was würdest du sagen, Markus, was ist der Genius Loci von Paretz?
Der Genius Loci ist eine einzigartige Geschichte in einer wunderschönen Natur. Die Verbindung von Geschichte, Architektur, Natur, aber auch Tieren, das ist bei uns auf dem Hof sehr wichtig. Wir haben sehr viele Tiere, die auch Kindheitserinnerungen wecken in vielen Menschen. Der Geruch von Heu, von Stroh, Holz, Feuer. Also Feuer ist ein zentrales Thema für mich in meinem Leben, da kommen wir sicher auch nochmal drauf. Das sind sehr besondere Dinge und die dann in der Kombination, das Puzzle richtig zusammenzusetzen, das macht was mit Menschen.
Und wo kann man da tagen in diesem kleinen Dörfchen?
Das ist kein klassischer Retreat-Ort, wo es so ein Hotel gibt und dort sind Tagungsräume, sondern wir bringen die Menschen im ganzen Dorf unter, unter anderem auf dem Storchenhof, auf unserem Hof, aber auch in der ganzen Straße und ein paar anderen Ecken und wenn es noch größer ist, auch noch in der Nachbarkommune, zu der wir gehören, Ketzin, sodass wir das dezentral organisieren. Hat auch einen historischen Vorläufer, denn als Friedrich Wilhelm III. Und Königin Luise immer mit der Entourage zu ihren, sagen wir mal, salopp Sommerferien nach Paretz kamen, dann mussten die Bauern, denen man die Häuser auch renoviert hat und die Höfe, immer einen Stall und eine Stube für die Entourage freilassen. Das haben wir ein bisschen übersetzt in die Moderne, republikanisch. Das heißt, wir wollten nicht ein zentrales Hotel haben, sondern Teil des Dorfes sein, auch mit den Unterkünften. Und dann finden die Veranstaltungen meistens bei uns auf dem Hof, in einer ausgebauten Scheune, in meiner Datsche, in unserem Garten, im Freien statt. Wir haben auch einen kleinen Fußballplatz mit Feuerstelle, mit einer großen Gin-Tonic-Bar aus einer Holzbeige, wie der Schwabe sagt, und einen Saal, einen kleinen, der war früher der Pferdestall. Und wenn es noch größer wird, haben wir eine tolle Dorfscheune mit dem Campus Paretz. Da gibt's auch verschiedene andere Gebäude noch, die die Stiftung Paretz, die wir gegründet haben, mit der Helga Bräuninger anbietet. Also sehr multiple Orte und die kann man je nach Größe des Formats in Beziehung zueinander setzen.
Du sprichst ja von transformativen Plätzen so. Beschreib doch mal eine Veranstaltung, die du als transformativ bezeichnen würdest oder wo du diese Transformation bei den Teilnehmenden beobachtet hast. vielleicht auch ohne die Namen zu nennen, wenn das eine Organisation oder ein Unternehmen ist, aber einfach so, was macht dieser Ort mit den Menschen?
Ja, ganz grundsätzlich haben wir zunächst mal beobachtet, durch was verbinden sich Menschen eigentlich und wie steht es auch im Kontrast zu der Art und Weise, wie wir nach wie vor hauptsächlich, vor allem im beruflichen Kontext, uns treffen. Wir sind oft in sehr klassischen Hotels, Retreats, Tagungsorten, wo im Grunde auch der Kontakt zu den Leuten, die den Service machen, eher transaktional ist, wo die Distanz im Vordergrund steht, wo man für etwas bezahlt, damit das dann professionell geleistet wird. Und das war nicht unser Ansatz. Ich komme nicht aus der Hotellerie oder aus dem Hospitality Management, wie das professionell heißt, sondern wir hatten den Hof und ich war es gewohnt, der ist offen. Ich war schon von zu Hause her ein offenes Haus gewohnt, ich komme vom Dorf. Ich hatte früher schon eine Affinität zu schönen Räumen und ich war oft sehr gelangweilt in meinem Beruf, wenn ich zu klassischen Tagungen, Konferenzen, Seminaren, Podiumsdiskussionen in sterilen Räumen kam, wo ich dachte, da passiert ja eigentlich nicht wirklich was. Und gleichzeitig war ich dann sehr früh mit meiner Familie, mit meinem Bruder, mit anderen Gastgeber bei uns in Paritz auf diesem Hof, auch als der noch gar nicht renoviert war. Das fing alles völlig improvisiert an und habe einfach beobachtet, was mögen Leute? Und Leute mögen es zum Beispiel gerne miteinander zu kochen, Menschen mögen es gerne am Feuer zu sitzen, Menschen mögen es nicht zu lange in einem Raum zu sitzen, sondern die Orte zu wechseln, vor allem wenn eine schwierige Stimmung aufkommt. Allein den Ort zu verändern macht einen Unterschied. Menschen mögen in der Regel Wasser und in der Nähe von Wasser zu sein. Das heißt, man sollte den Hof verlassen, man sollte spazieren gehen. Menschen mögen es, mit einem Ort Kontakt aufzunehmen, mit seiner Geschichte, dass es jemand gibt, der die Geschichte des Ortes erzählt, der die persönliche Geschichte erzählt, warum man hier ist, was man hier macht.
Und was macht das dann mit den Menschen? Du hast gesagt, was sie mögen. Ich kann alles unterstreichen. Ich mag das auch alles und deswegen bin ich oft in Paritz gewesen. Aber was macht es genau mit den Menschen nach deiner Beobachtung?
Vor allem macht es das, dass sie erstmal ihre Rolle sehr schnell ablegen. Wir sind so gewohnt, in unserer beruflichen Rolle, die uns ja auch schützt, im Grunde in einer Uniform zu bleiben. Je persönlicher wir an einen Ort kommen, desto leichter öffnen wir uns und nehmen Verbindung auf. Wir nehmen Verbindung auf zu diesem Ort, wir nehmen Verbindung auf zu den Leuten, die dort Gastgeber sind, wir nehmen Verbindung auf zu den Menschen, die dort auch an dem Ort sind oder jetzt gekommen sind für die Veranstaltung, vielleicht zu unseren Gastgebern, auch dort, wo wir dann wohnen. Und wir nehmen Verbindung auf zu uns selber. Und das Besondere, was wir natürlich in diesem philanthropischen Kontext immer wieder gemacht haben, ist, man nimmt dann auch, und da kommt ein bisschen der Theologe in mir durch, die Verbindung auf zu etwas Größerem, was uns dann doch wieder auch übersteigt. Im theologisch-religiösen ist es transzendent oder transzendental, also, aber es ist im Grunde in uns, dass wir uns im Grunde mit uns und einem größeren Zweck und mit anderen plötzlich anders verbinden. Das passiert auch und wesentlich über Orte und das ist mein großes Lebensthema.
Du hast gesagt, die Menschen legen die Rollen erstmal ab, weil sie jetzt in diesem anderen Kontext sind. Sag mal, was du dann ganz konkret an so einem Menschen beobachtest. Wie verändert sich das Verhalten? Wie verändert sich das Sprechen? Vielleicht der Rhythmus, also du hast schon viele solche Events dort gehostet. Was kann man allein äußerlich sehen an Transformation?
Ja, Namen darf ich nicht nennen, aber ich mache jetzt mal ein schönes Beispiel. Das war jetzt nicht in Paritz, sondern an einem anderen Ort in Kanada auf einer Insel auch mit der Bräuninger Stiftung, wo wir damals eine Gruppe mit einer der Stiftungen, für die ich gearbeitet habe, hingebracht habe, auch eine sehr, sehr hochrangige, in Deutschland auch bekannte, sehr wohlhabende Person, die es sonst sehr gewohnt war, natürlich sich zu schützen, auch mit einem Bodyguard meistens versehen und einfach auch aufgrund der öffentlichen Rolle konnte ich das sehr verstehen. Und da war das schon allein natürlich auch eine gewisse Irritation, den klassischen Konferenzrahmen eines geschützten Hotels oder Retreats zu verlassen und sich im Bus dann auf den Weg 2 Stunden nördlich von Toronto nach Wasson Island zu machen. Das war diese Stiftungsinsel der Bräuninger Stiftung, wo wir das gemacht haben. Und wir kamen dann dort an. Der Bodyguard schwamm erstmal um die Insel herum, gab ein Safe-Zeichen. Natürlich bekam die Person einen wunderschönen Raum, fühlte sich dann dort sicher. Und dann gab es auch einen Raum, in dem man sich dann versammelt. Und das war auch sehr klug gemacht, habe auch ich damals beobachtet, als was ganz Wichtiges. In dem Raum waren ganz unterschiedliche Sitzmöglichkeiten. Also da gab es so ganz edle Markenledersessel. Ich bin kein so ein Markenfreak, aber war was ganz Besonderes. 3, 4 Stück. Dann gab es Muskoka-Chairs, das waren Holzstühle, die aus der Region kamen. Dann gab es ein paar Hocker und dann gab es Yogamatten. Und es war zum Beispiel ein ganz wichtiges Learning, dass am Anfang einfach jeder sich dorthin setzen darf, wo er sich einfach hingezogen fühlt. Und natürlich zog diese Person erstmal den Ledersessel vor, das war der Habitus, der gewohnt war. Und es war dann tatsächlich im Laufe dieses Seminars, andere sind natürlich direkt auf die Yogamatte gelegen und andere auf die Stühle. Und so hat sich das verteilt. Und es war wirklich physisch zu beobachten, wie im Laufe eines dann dreitägigen Seminars oder einer Begegnung auf dieser Insel diese eine Person äußerlich quasi freier wurde und schon in der nächsten Runde auf dem Hocker oder auf dem Holzding saß und im Grunde ab der dritten Sitzung auf der Yogamatte lag und die Socken ausgezogen hat und barfuß war und im Grunde in diesem geschützten Raum plötzlich einfach vielleicht ein Stück weit mehr so sein konnte, wie man sein will, aber es nicht immer im öffentlichen Raum kann.
Glaubst du, dass da in solchen Personen, die ja vielleicht auch wohlhabend sind, die eine herausgehobene gesellschaftliche Stellung haben, dass da so eine tiefe Sehnsucht nach Einfachheit schlummert, die an solchen transformativen Orten plötzlich dann wach wird?
Ja, ich glaube das ganz grundsätzlich. Ich glaube, das gilt nicht nur für Wohlhabende oder Führungskräfte oder es gilt grundsätzlich, glaube ich, für jeden Menschen, dass wir natürlich es gewohnt sind oder zumindest in der westlichen modernen Welt, unsere Berufswelt uns im Grunde hinter Rollen, die sind ja auch nützlich, die sind ja auch sinnvoll für das soziale Zusammenspiel, einfach auch zu verstecken oder sich dort dran zu halten. Das gibt Sicherheit, das ist die Komfortzone, in der wir uns bewegen und aus der heraus wir dann agieren. Aber es gibt definitiv eine große Sehnsucht im Grunde, auf andere Formen sich zu begegnen und authentisch sein zu können. So zu sein, wie ich vielleicht auch im Urlaub bin, wie ich auch gerne mal quasi in einer Short und einem T-Shirt mit jemand anderem schwimmen gehe oder sonst was mache, was ich sonst nur so im Privaten vielleicht habe. Und wie können wir Elemente davon, ohne das Professionelle zu verlieren und ohne dass das spooky wird oder dass Leute sich dann in einer Panikzone befinden, im Grunde sich zu bewegen in einer Wachstumszone, wo tatsächlich Echtheit, persönliche Begegnung möglich ist. Das ist eine große Sehnsucht, dass sich Menschen anders begegnen.
Ja, Begegnung ist das Stichwort, weil wenn sich da Rollen begegnen, dann begegnen sich ja nicht Menschen auf authentische Art und Weise.
Ja, also das ist so meine Beobachtung. In der Regel werden wir in einer klassischen Konferenz oder Tagung nur auf einer, manchmal vielleicht auf zwei Ebenen unserer Identität miteinander in Beziehung gebracht. Meistens ist es die hauptberufliche Rolle, die Funktion, deswegen hat man ja auch Badges an seinem Körper dran oder Schilder vor sich stehen, wo dann draufsteht, ich bin der und der, mein Name, meine Funktion, Visitenkarten. Und wir sind ja aber alle viel, viel mehr Identitäten. Jeder von uns hat unglaublich viele Identitäten. Ich bin Vater, ich bin Großvater, ich bin Manager, ich war mal Politiker, ich mache gerne Holz, ich habe Hobbys, ich habe Freunde. Ich habe ja unglaublich viele Identitäten, jeder Mensch. Und das Spannende ist, wenn es uns gelingt, Räume zu erschaffen, in denen wir im Grunde mit möglichst vielen unserer Identitäten in einen Austausch mit anderen kommen, das erhöht einfach die Möglichkeiten, von neuen Gedanken, die quasi aus der alleinigen Rolle, die wir sonst definieren, nicht entstehen.
Nochmal zurück von Kanada nach Paris. Wie greift ihr mit einer bestimmten Art of Hosting die Möglichkeiten dieses Dorfes und des Ortes auf? Also was macht ihr an verschiedenen Plätzen, um diesen transformativen Prozess auch zu fördern?
Ja, wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken. Früher haben wir das intuitiv gemacht. Wir haben dann aber auch natürlich durch Beobachtung gelernt, dass Framing, also auch dann Benennen von dem, was wir beobachten, sehr, sehr hilfreich sein kann. Und dabei stellen sich natürlich dann Regelmäßigkeiten heraus. Und dann überlegen wir uns natürlich inzwischen nach vielen Jahren, wo wir das immer und immer wieder gemacht haben, für welches Element der intendierten Absicht, mit der ich quasi eine Konferenz verfolge oder mit der ich Menschen zusammenbringe für ein Thema oder eben auch für Inner Development, was passt wo am besten? Und dann wissen wir, dass zum Beispiel kleine Runden und Spaziergänge am Wasser entlang am Anfang wunderbar sind. Und das
für was?
Um überhaupt erstmal eine gewisse Tiefe zu erzeugen, um den Raum aufzumachen, dass die Menschen aus dem Smalltalk rauskommen. Dazu helfen kleine, ganz einfache Fragen am Anfang, wo man das einfach erlaubt. Also eigentlich beginnen bei uns schon die Formate in dem Moment, wo wir Menschen mit einem Bus oder mit dem Zug oder mit einem Boot in Potsdam oder in Berlin abholen. Es beginnt schon viel früher. Wir sagen dann, man kann aus einer Busfahrt eine Begegnung machen, indem man einfach am Anfang sagt, hey, erzählt euch mal im Leben eurem Nachbarn im Bus, welche Person hat euch geprägt im Leben oder welche Personen haben euch zu dem gemacht. Und lasst euch mal Zeit und hört mal 7 Minuten dem anderen zu, bevor ihr irgendwie reagiert, und hört da mal rein und dann resoniert ihr da drauf kurz und dann das andere. Also nur eine Frage, die einen Tick tiefer geht und nicht die normale Fachfrage oder Smalltalk-Frage ist, verändert bereits die Konversation. Und wenn man das immer wieder verstärkt und immer wieder die Konstellation verändert, dann kommen die Leute an, dann werden die herzlich begrüßt, dann kriegen die was zum Trinken, dann werden sie verteilt, man stellt auch das Team vor, das ist bei uns ganz wichtig, dass man im Grunde nicht in so einer abstrakten, neutralen Distanz zu den Menschen, mit denen man jetzt hier die Zeit verbringt, ist, sondern dass man mit denen, und das ist fast das Gegenteil von dem, was klassische Hospitality macht, dort ist es ja bewusst geübt, dass man im Grunde die Distanz wahrt zum Gast, zum Kunden. Wir sehen das eben nicht als Kunde oder Gast, sondern wir sehen das als Menschen, wie man sie eigentlich privat zu sich nach Hause einlädt. Und deswegen wird man auch vorgestellt, es macht auch sofort was mit den Leuten, dass die natürlich sich auch eher so verhalten und nicht in den Transaktionsmodus gehen. Und dann ist es immer wieder die Einladung, innerhalb des Zeitraums, in dem man jetzt zusammen ist, durch verschiedene Designelemente oder Gestaltungselemente, und zwar nicht nur durch die kleinen Fachmomente, wo man zusammenkommt und dann über das Thema diskutiert, sondern den ganzen Tag so zu gestalten, dass immer wieder neue Anlässe geschaffen werden, in unterschiedlichen Zuständen, Räumen, beim Spazierengehen oder in der Scheune oder im Stall oder mit Tieren oder beim Schwimmen oder am Lagerfeuer, dass ich mit möglichst vielen derer, die jetzt hier da sind, in diesem definierten Zeitraum und an diesem definierten Ort, dass die tiefe Gespräche miteinander haben.
Du bist nicht studierter Moderator, du bist nicht diplomierter Eventdesigner. Wie hast du dieses Art of Hosting gelernt?
Also ich glaube, es gibt so ein paar Wurzeln. Mein Theologiestudium hat sicher Analogien in mir gelöst bei den Jesuiten. Was sind Klöster? Was sind heilige Orte, die es in jeder Religion, in jeder Kulturgesellschaft gibt, in jeder Indigenous Society? Orte, Bäume, Berge. Was ist ein Kloster? Was ist eine Moschee? Was bedeutet die Schönheit für innere Prozesse? Und so wie dann auch in der Religion, bei Benedikt von Nursia zum Beispiel, Ora et Labora, der abendländische Kernleitgedanke für ein klösterliches Leben ist immer die Verbindung von etwas Innerem mit etwas Äußerem, mit der Kultivierung dann von Land. Aber das war nie getrennt. Und ich glaube, erst die Moderne hat es getrennt. Und das sind Dinge, die wahrscheinlich in irgendeiner Komposition dann auch durch meinen Beruf, vor allem bei der BMW-Stiftung als Gastgeber dann, mich hat beobachten lassen, wie reagieren Menschen auf Räume. Und das habe ich dann begonnen zu verstehen, am Anfang intuitiv zu machen und dann zu verstehen.
Ist auch schon mal was richtig in die Grütze gegangen? Also, dass ein Format überhaupt nicht funktioniert hat und oder dass Teilnehmende, die in diesen dörflichen, naturnahen Ort gekommen sind, total im Widerstand gewesen sind und da auch nicht mehr rauskamen.
Also es gibt immer wieder schwierige Situationen. Das hängt viel mit der Kuratierung der Gruppe zu tun. Wie sind so die Verhältnisse untereinander? Wie war die Vorbereitung? Also man muss Menschen schon auch mitnehmen auf so eine Reise. Framing hilft, Ankündigung. Aber es ist dann eigentlich auch die hohe Kunst der Gastgeber, auf solche Situationen zu reagieren. Also ausschließen kann man das nicht. Und es ist immer wieder passiert, dass Menschen irritiert sind. Man muss auch, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, von Anfang an sagen, alles, was wir machen, ist wirklich freiwillig, es sind nur Angebote. Wenn jemand einfach, wenn das zu viel ist oder wenn da was zu Ungewohntes ist, dann du geh einfach auf dein Zimmer oder geh spazieren, sei für dich. Das ist immer radikaler. Da darf man auch als Gastgeber nicht beleidigt sein, wenn dann mal jemand sagt, ich steige jetzt hier mal aus oder ich brauche einfach Zeit für mich. Das ist mir auch vielleicht, es gibt ja auch viele introvertierte Menschen, die dann diese Intensität der Begegnung viel langsamer verarbeiten müssen. Da muss man das auch mitdenken. Ich weiß zum Beispiel nur, wenn es zu viele Leute sind, ich sage jetzt mal aus einem harten Corporate-Kontext und die Kuratierung stimmt nicht oder man hat zu viele, ich sage es jetzt mal so bewusst, Alpha-Menschen, meistens Alpha-Männer in einem Raum und deren Geltungsbedürfnis wird zu wenig gewürdigt, dann entstehen Tensions und Empfindungen und Spannungen, die muss man halt dann auflösen. Kann passieren, aber das hat jetzt nicht meinen Mut irgendwie jemals zurückgeschmissen, es nicht weiter zu probieren. Ich wollte mich nicht von denen bestimmen lassen.
Ich fand interessant, dass du ein Bewusstsein und eine Sensibilität dafür hast, was ist die Komfortzone, Was ist diese transformierende, die Lernzone und was wäre, du hast es Panikzone
Panik
genannt.
Panik oder Risikozone, ja. Also es gibt dann auch noch die Panik oder die Risikozone, wo dann Leute in Panik verfallen, weil der Schritt zu groß ist. Und das muss man natürlich vermeiden. Also ich würde jetzt nicht mit einer Gruppe von Hardcore-Managern und ein paar öffentlichen Verwaltungsbeamten unmittelbar und direkt in eine sehr spezifische, keine Ahnung, vielleicht Yoga- oder Meditationsübung reinspringen oder direkt von ihnen verlangen, dass sie jetzt miteinander singen. Sie tun es dann alle. Es ist aber eine Frage des Timings. Wie baut man das auf? Es ist immer wieder überraschend. Es passiert, aber man muss sehr, sehr behutsam sein, damit man niemand überfordert.
Weil das fängt ja schon sehr früh an. Also wenn die Teilnehmenden im Kreis sitzen, wenn man mal zu einem Moment der Stille einlädt, wenn es darum geht, mal die Augen zu schließen, dann kommt ja sofort der ESO- und der Hippie-Verdacht. Und der kommt wahrscheinlich schneller, wenn man das dann noch in so einem ländlichen, kommuneartigen Setting macht. Also man muss offensichtlich dann behutsam dorthin führen.
Ja, und es sind auch gar nicht immer Meditationen oder sowas notwendig. Also zum Beispiel bei uns in Paritz, aber auch an vielen anderen Orten, allein auch wirklich das Erleben von Natur oder von Tieren und von Gerüchen kann ja Dinge auslösen, auch in dem Moment, wo man es bewusst macht oder auch mal bewusst wahrnimmt und dazu einlädt. Also das ist in der Tat eine Frage, wie bei allem, eine der Dosierung und der Hinführung zu Dingen, die man einfach auch vielleicht lange nicht mehr gemacht hat. Also ich sage ja auch, Singen und Tanzen sind ja Dinge, die wir anders vielleicht machen. Gerade ich mache mal das Beispiel von Tanzen. Ja, also wir haben es ja meistens dann so im Kopf, ja, man ist dann halt bei einer Konferenz und dann geht man irgendwo abends hin und dann tanzt man ab und hängt dann an der Bar ab und das ist Tanzen. Aber man kann tanzen und eine schöne Party und feiern und Musik, ja, wenn man sie gut vorbereitet und wenn man die Stimmung schon 2-3 Tage vorbereitet hat, ja, wirklich zu einem sehr, sehr intensiven Erlebnis machen, wo man wirklich tanzt zu verschiedener Musik. Wir haben auch oft internationale Gruppen gehört, so dass er dann auch die Leute einlädt, ihre Musik mit reinzubringen. Und allein Musik und Tanzen und Singen ist natürlich was unfassbar Verbindendes. Aber es muss eben auch vorbereitet, gut gemacht sein, eingeladen sein und vorbereitet sein, dass man am ersten Abend sitzt man am Lagerfeuer, hat schon tolle Gespräche, wer ein kleines Instrument hat, bringt es mit, ja. Dann muss man nur den Mut haben, dass der Erste anfängt, die Gitarre zu nehmen und zu singen und das Wunder passiert am Lagerfeuer. Also Blazemaking heißt dann auch, ich muss an die Dinge denken, die man vielleicht will, dass sie passieren und die Teilnehmer von Anfang an dazu einladen und auch ein bisschen anzukündigen, das könnte passieren, damit es ein bisschen vorbereitet ist. Aber wenn dann einer anfängt, dann ist es, das kann ich sagen, 100% sicher, dass Menschen gerne singen oder gerne zumindest am Lagerfeuer sitzen und zuhören und die Gespräche dann von Musik unterbrochen werden. Und das ist ja auch nichts Neues, das tun Menschen seit Tausenden von Jahren.
Daran dachte ich gerade, das Spielen, das Tanzen, die Musik, Naturkontakt. Wie entfremdet müssen wir eigentlich sein, dass das erstmal eine Gewöhnung braucht? Aber das muss man wahrscheinlich anerkennen, dass es wieder diese Rückführung an diese Urformen, dass das erstmal eine Behutsamkeit braucht.
Ja, also die leichteren Dinge, damit kann man immer gut anfangen, ist, ich bin jetzt ja auch Vorstand in der Fantastisch-Stiftung, die sich um das Thema Ernährungswende kümmert, Esskultur, Essensproduktion und Konsum, dass wir das verändern. Also auch alleine an all den Orten, an die wir gehen, ist das Thema Essen, gemeinsam kochen, lokale Produktion, auch sichtbar machen, auch die Köche einladen für eine Food Presentation, zu sagen, was gibt es heute, also auch die Liebe zum Essen oder ein gemeinsames Feast zu veranstalten. Das heißt, wir machen Gruppen, das machen wir fast immer, dass man die Gruppen dann am ersten oder zweiten Abend aufteilt. Und dann auch sagt, hey, wer deckt alles schön ein und richtet den Platz gemeinsam her? Wer macht die Vorspeise? Wir laden manchmal dazu ein, bringt irgendein Gewürz mit, wenn es internationale Gruppen sind aus irgendeiner Gegend der Welt. Und dann macht die Gerichte, wir haben die Grundsachen eingekauft oder man geht sogar unmittelbar davor nochmal miteinander zum Einkaufen. Und dann wird ein gesamtes Menü in kleinen Gruppen gekocht, was das an Kommunikation auslöst. Und dabei vergessen wir dann eben unsere Funktion, unsere Rolle. Nebenher wird gesprochen, gelacht, erzählt, ausgetauscht und das ist zutiefst menschliche Verbindung. Wie entfremdet müssen wir sein, dass es nicht ein Teil unserer täglichen Kultur ist?
Was denkst du, was müssen Eventorganisatoren, Organisatorinnen beachten, wenn sie in so einen dörflichen, naturnahen Platz gehen? Also was sollten Sie wissen? Was sind Herausforderungen, nachdem wir jetzt viel über die Möglichkeiten und über die Potenziale gesprochen haben?
Also an der Stelle was Grundsätzliches, was wir beobachtet haben, die Einladung an alle Eventmanager, die hier zuhören. Die normale Reihenfolge, wie Events geplant werden, die halten wir für, sagen wir mal, suboptimal. Normalerweise gibt es eine Organisation, die hat eine Idee, wir machen ein Event, eine Konferenz, eine Tagung, Organisationsentwicklung, nach innen wie nach außen, ganz egal. Dafür wird dann jemand bestimmt in der Organisation. Der macht sich dann mit seinen Chefs im Kopf, was wollen wir dort machen. Und dann haben sie schon ein Riesenkonzept ausgearbeitet, was sie dort erreichen wollen. Und dann überlegen sie, welchen Facilitator, welchen Moderator brauchen wir. Dann sucht man sich einen Moderator. Und dann kommt als dritter Schritt, jetzt suchen wir uns einen Place oder eine Location, wie das dann heißt, wo wir dann hingehen, wenn wir es nicht bei uns selber machen. Wir haben gemerkt, dass dieses heilige Dreieck zwischen der veranstaltenden Organisation und Person, die dort die Verantwortung hat, ein guter Facilitator und Moderator und das, was wir den Placemaker oder den Host nennen, im Idealfall so früh wie möglich im Grunde ein gemeinsames Erlebnis und ein gemeinsames Design entwickeln. Und für uns ist es immer der größte Stress, wenn Organisationen kommen und alles ist schon fertig und um 8.30 Uhr ist Frühstück und um 8.46 Uhr müssen wir es beenden und um 8.48 Uhr laufen wir dorthin und wir hatten solche Gruppen. Und dann ist der Tag voll und er besteht aus 9 Stunden in irgendeinem Raum zu hocken, wo man sich die Köpfe heiß redet und gelbe Zettel an die Wand klebt. Und dann müssen wir das quasi erst befreien und erstmal deutlich machen, was ist ein gemeinsamer Tag, ein gemeinsamer Abend und welche Möglichkeiten bietet der Ort? Der Ort als Pädagoge, was bietet er alleine schon an? Und dieses Dreiecksspiel auch von wirklich, denn da sind auch die Facilitatoren, die Moderatoren von Events unglaublich wichtig, diese Brücke zwischen der Intention einer Organisation und den Möglichkeiten eines Ortes voll im Grunde wie eine Symphonie zum Klingen zu bringen. Das würde ich mir am allermeisten wünschen, dass das aufbricht und die Leute nicht in dieser anderen Reihenfolge agieren. Das ist für uns der größte Stress. Am liebsten sind uns die Gruppen, die kommen und sagen, hey, wir haben gehört, ihr macht da coole Sachen, wie machen wir das miteinander? Dann macht Spaß.
Wahrscheinlich gilt das, was du gerade gesagt hast, nicht nur für naturnahe Plätze, sondern überhaupt dieses Dreieck zwischen Art of Hosting, dann der Purpose der Veranstaltung und dann eben der Ort. Und du hast gerade einen Ausdruck genannt wie der Raum, der Ort als Akteur,
als Pädagoge.
Der Ort als Pädagoge, also das mit reinzunehmen. Wenn natürlich Konferenzräume alle so stereotyp aussehen, dann ist es natürlich eine Frage, ob der Ort als Pädagoge da eine wichtige Rolle spielt. Ich würde gerne mit dir nochmal auf die Metaebene schauen, weil wir von transformativen Orten sprechen. Was ist für dich eigentlich Transformation?
Also ich möchte auch wirklich deutlich machen, von was ich hier rede, ist wirklich nicht irgendwie nur Wellbeing für mich als Person oder an Dinge, die auch in einem Yoga-Retreat mit Menschen passieren, wo es um mich als Person nur geht. Also unser Kontext, in dem wir das entwickelt haben, ist schon immer ein gesellschaftlicher, ein politischer. Ich war eben selber Unternehmer auf dem Hof, ich bin sozialer Gründer, ich war dann in der Philanthropie Stiftungsmanager, ich war aber auch Stadtverordneter in einer Kommune und ich habe einfach zunächst mal auch gelernt, dass jeder Beruf seinen eigenen Habitus hat, seine eigenen Ausbildungswege, seine eigenen Bubbles, Sprachgewohnheiten und Patterns. Und wenn wir darüber reden heute immer mehr, dass wir neue Formen der Kollaboration brauchen, ich bin ja heute auch bei Project Together mit der Together Foundation, die im Grunde auch darüber nachdenkt, wie schaffen wir eine neue Form von Collective Action in der Gesellschaft, neue Formen der Zusammenarbeit, um Gesellschaft voranzubringen, gemeinschaftlich, innerhalb eines, da bin ich eindeutig, freien, demokratischen, gesellschaftlichen Systems, wie wir es hier in Europa uns hart erkämpft haben und auch jetzt wieder dafür kämpfen müssen, dann ist es eben nicht automatisch so, dass man nur diese Akteure zusammenbringen muss und dann plötzlich entsteht da was Neues, sondern dann ist diese Art of Hosting eine Grundvoraussetzung, um Vertrauen aufzubauen. Ich muss, das habe ich gelernt, als ich dann mit der öffentlichen Hand gearbeitet habe, auch erstmal einen Raum erzeugen, in dem ich den anderen, der seinen sektoralen beruflichen Hintergrund mitbringt, respektiere. Wir haben so viel Bashing gegenseitig. Da schimpft dann der Unternehmer auf den öffentlichen Verwaltungsbeamter. Der NGOler spricht über die schreckliche Wirtschaft, also der zivilgesellschaftliche Akteur. Also das ist in uns drin. Das sind auch die Patterns, die uns prägen. Und wenn wir was Neues erschaffen wollen in der Zusammenarbeit, dann müssen wir auch erstmal in eine Augenhöhe, einen Respekt in der menschlichen Begegnung erzeugen, damit wir nicht sofort, und das passiert eben auf sehr, sehr vielen Konferenzen und Tagungen, in unserer Linie nur bleiben, in unserer Denklinie und Denkstruktur und den anderen im Grunde sofort maximal als transaktionales Nutzobjekt definieren oder wahrnehmen und im bösesten Fall immer automatisch als den Gegner. Und das ist für mich der Kern, das ist der Hintergrund. Dieses Placemaking ist nicht irgendwie nur, weil es schön ist und Spaß macht, sondern weil wir mit uns selber beginnen müssen.
Aber erster Akt der Transformation ist Vertrauensbildung, Brücken schaffen zwischen Menschen, die oft sich getrennt fühlen, die sich in verschiedenen Lagern fühlen, die sich in fragmentierten Strukturen aufhalten. Ist das der erste Schritt der Transformation?
Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir tatsächlich aus der Rolle, also dass wir uns nicht nur über unsere gewordene berufliche Rolle definieren, sondern dass wir uns wieder aufmachen, im Grunde anderen Perspektiven auf gesellschaftliche Realitäten oder menschliche Realitäten öffnen. Das ist der allererste Schritt.
Um dann was zu tun?
Um dann anders zuzuhören und anders quasi einen gemeinsamen Zweck ins Auge zu fassen. Der normale Ablauf einer Konferenz ist oft sehr transaktional. Es ist der Netzwerkgedanke, ich gehe dorthin, ich habe mein eigenes berufliches oder organisationales Interesse. Jetzt gehe ich wie auf eine Messe, da treffe ich andere und da gucke ich die mir aus, die für mich möglich, um meinen Zweck, meinen Purpose zu erreichen oder mein Geschäft zu machen, dafür für mich am nützlichsten sind. Das ist ein ganz normales und auch oft funktionierendes transaktionales Vorgehen. Und dann entsteht daraus irgendwie vielleicht ein nächstes Gespräch. Und dann beginnt ein transaktionaler Aushandlungsprozess der verschiedenen Interessen von zwei oder drei Beteiligten. Und was ich beobachtet habe, ist, wenn man dem konsequent eine menschliche Begegnungs- und Vertrauensplattform vorschaltet, indem ich zunächst, bevor ich in dieses Aushandeln von Einzelinteressen gehe, sage, wer ist denn hier im Raum und nehme ich den als Person mit seiner Expertise wahr? Und es ist auch ein Stück weit zufällig, dass ich in der öffentlichen Verwaltung und der andere im Unternehmen und der dritte bei einer NGO gelandet ist. Wenn ich erstmal wahrnehme, das hätte dem auch passieren können, aber jetzt ist er da als Person mit seiner Geschichte. Wenn man das vorschaltet, das ist meine These, und daraus ein Respekt und ein Collective Trust entsteht. Nur dann ist es möglich, dass man das gemeinsam Größere, den Purpose, in den Mittelpunkt stellt.
Also das Gemeinwohl.
Das Gemeinwohl, das gemeinsame Interesse an einem gemeinsamen Ziel. Und das ist wiederum auch eigentlich eine Analogie, die ich wahrscheinlich natürlich aus der Theologie, aus der Religion kenne, wo das transzendent ist. Man trifft sich ja auch in der Kirche oder in der Moschee oder in der Synagoge oder in sonstigen spirituellen Kontexten plötzlich mit Menschen in einem Raum, den man nicht kennt. Ja, das ist ja ein ganz großer Unterschied. Da stehe ich plötzlich mit jemandem in der Kirchenbank, den würde ich sonst nie treffen. Und trotzdem habe ich mit dem was Gemeinsames, nämlich die Ausrichtung auf etwas Größeres. Auf Gott oder auf einen größeren Zweck oder auf Allah oder auf Yahweh oder auf ein ethisches Rahmenwerk, was immer. Aber wenn ich da drin bin, steht der Manager neben einem Arbeitslosen in der gleichen Kirchenbank und sie richten sich gemeinsam auf dieses Größere aus und damit immer auch auf das Größere oder Bessere in sich selber. Und ich glaube, sowas Ähnliches brauchen wir auch im säkularen professionellen Raum, ohne Dogmen, ohne die Ausgrenzung von denen, die nicht zu dieser Religion gehören, sondern einfach durch das Humanum. Und ich glaube, das ist das, was wir an diesen Somewhere Places tun, dass wir über alle Grenzen hinweg, berufliche, religiöse, Gender, ideologische Grenzen hinweg versuchen, dieses Humanum im anderen und das Gemeinsame zu identifizieren und damit unseren personalen oder auch organisationalen Egoismus zu überschreiten. Das ist für mich der Beginn von Transformation.
Ihr habt ein Netzwerk gegründet von Somewhere Places. Warum heißen die so und was wollen diese Somewhere Places?
Ja, wie du das ja erwähnt hast, also wir haben das in Paritz begonnen, dann haben wir die Helga Bräuninger kennengelernt und die kam dann auch nach Paritz, die hatte dann diese Insel in Kanada. Und aus dieser gemeinsamen Erfahrung über Orte nachzudenken und was dort passiert, kamen dann andere Menschen an diese Orte, haben das erlebt und sagten dann auch, ich mache sowas Ähnliches in Sinaldo Valle, das ist in der Nähe von Rio de Janeiro, ich mache das in der Nähe von Mexico City, in Mineralito heißt der Ort, ich mache das in Piemont, in einem alten Castello oder in Smallland oder sonst wo oder in den Pyrenäen. Es waren Menschen, die quasi, die sich gefunden haben bei solchen Formaten und neben dem, was da vielleicht gerade Thema war, wahrnehmen, oh, hier findet diese Art of Hosting, diese Gastgeberschaft, dieses Convening anders statt. Das interessiert mich. Das will ich an meinem Ort auch machen. Davon habe ich geträumt oder das mache ich schon länger. Und jetzt habe ich plötzlich jemanden, der das auch macht. Eine typische Peer Group. Plötzlich hat man einen Resonanzkörper, in dem man sich austauscht. Und dann kam Werner Binnenstein dazu. Der ist der Chef des Community Art Networks in Wien von der Portico Stiftung, die sehr viel mit Kunst und Community Art arbeiten. Und der hat gesagt, ach, diese Begriffe, so richtig zündet das noch nicht. Es gibt dieses schöne Lied aus der West Side Story, Somewhere There Is A Place For Us. Und das ist eigentlich der innere Ort, nach dem wir suchen. Der Ort, an dem Friede und Heilung und Versöhnung passiert, den wir alle in unserem Leben suchen und wo wir dann auch quasi immer wieder ermutigt sind, eine bessere Welt in all der Enttäuschung, die wir erleben, aufzubauen. Und deswegen haben wir die Plätze jetzt dann Somewhere Places genannt.
Ich kenne auch ein paar von diesen Plätzen, die nicht zu eurem Netzwerk gehören, aber zum Beispiel St. Arbogast in Götzis in Vorarlberg, wo der Dialogprozess immer wieder gepflegt wird, oder auch die Mainau, Mitglied auch bei Bodensee Meeting. Also es gibt solche Orte, die sich dem auch verschreiben. Was ich gerne wissen möchte, dieses Inner Development, du hast schon ein paar Abkürzungen reingeschmissen. SDGs ist die Abkürzung für Sustainable Development Goals. Das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und dann ist man irgendwann drauf gekommen, es gibt so eine Kluft zwischen dem, was wir wissen, wie Nachhaltigkeit funktionieren könnte, und dem, was wir tun. Und dann, wie du erwähnt hast, sind einige skandinavische Stiftungen drauf gekommen, die Inner Development Goals mal zu entwickeln, innere Fähigkeiten, Kompetenzen, wie wir zu diesem Größeren, zu diesem Höheren kommen. Was ist die Beziehung zwischen den Somewhere Places und den Inner Development Goals, IDGs?
Ja, das erkläre ich jetzt gerne. Nur eine Vorbemerkung zu deinem letzten Satz. Wir sind ein kleines Netzwerk, aber es gibt hunderte, tausende Somewhere Places auf dieser Welt, und auch wenn die anders heißen oder andere Netzwerke, alles, was wir wollen, ist einen Beitrag leisten, dass wir uns dessen bewusst werden, dass Tagungen, Konferenzen, auch professionelle Zusammenkünfte anders sein können, in denen einfach mehr passiert, als dass drei Menschen oder fünf auf einem Panel hocken und 200 Menschen zuhören und zwischen denen passiert nicht viel oder maximal was beim Kaffee trinken, wie wir das wissen. Und das radikal zu verändern und der Potenzialität von Menschen zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort anders miteinander in Beziehung zu bringen und auf gemeinsame Ziele auszurichten. Und klar, dort geht es um die Sustainable Development Goals, um eine bessere Welt in einem Konsens, den die Welt in einem historischen Prozess errungen hat. Das ist schon was Historisches. Deswegen, wir haben nicht quasi eine göttliche Wahrheit, wir haben nicht ein dogmatisches Framing, ob es Allah ist oder der christliche Gott, der die Wahrheit bestimmt. Wir haben einen innerweltlichen Konsens immerhin über diese Ziele und sagen, bei allem, was da vor uns liegt, wir haben es in der Hand, ob wir unseren Planeten retten und auch für unsere Kinder und Enkelkinder zu einem lebenswerten Ort machen oder erhalten, besser gesagt. Ja, wir machen ihn ja eher kaputt. Also was müssen wir tun mit diesen Zielen? Das machen viele. Und wir sind auch eine völlig inklusive, offene Bewegung und tauschen uns da aus. Und jetzt dieser Zusammenhang zwischen den Places und den Inner Development Goals. Viele machen Dinge, wie wir sie machen, aber sie tun sich sehr schwer, im Grunde ihren Partnern, Stakeholdern, Förderern, bei mir war es auch mein Kuratorium in der BMW-Stiftung, zu erklären, was passiert da eigentlich? Ja, ich konnte es dann immer mit meiner katholischen Theologie und Philosophie in meiner Sprache übersetzen. Dann gibt es Menschen, die können das neurophysiologisch übersetzen. Und der moderne Mensch und Manager und Wealth-Owner, der braucht ja ein Narrativ, das ihm irgendwie wissenschaftlich fundiert erscheint und eben nicht esoterisch oder dogmatisch oder sonst irgendwas. Und das ist völlig nachvollziehbar. Und deswegen hat dieses Movement der Inner Development Goals, in dem sich inzwischen viele Wissenschaftler vereint haben, die aus der Erwachsenenbildung kommen und aus lebenslängem Lernen, ganz banale Begriffe, die wir alle kennen, die haben sich zusammengetan, um Thomas Björkman in Exkeret, das ist eine Insel bei Stockholm, in den Schären, hat er auch einen wunderbaren Ort erschaffen, Und da hat er in einem langen Prozess mal gesagt, was wären denn eigentlich die inneren Entwicklungsziele, die wir lebenslang verfolgen müssen, welche Capabilities, welche Fähigkeiten, inneren Ressourcen braucht ein Mensch, damit er auch mit der Komplexität, die uns die SDGs hier bereiten und diesen Problemen, diesen multiplen Krisen, die wir vor uns sehen, und Demokratie ist kompliziert. Was sind die Grundvoraussetzungen? Auch wenn die damit nichts Neues erfunden haben im Wesentlichen, sondern sie haben einfach uns eine Sprache gegeben, die zumindest im Corporate-Bereich, im Wirtschaftsbereich und im öffentlichen Bereich sofort als etwas Fundiertes wahrgenommen wird und nicht als etwas Gespinnertes.
Kleiner Werbeblock innerhalb des Podcasts. Wir hatten nämlich hier in der Reihe auch ein Gespräch mit zwei Inner Development Goals Coaches, Jörg Reck-Henrich und Marlene Nebelung, eine ganze Folge, die mit diesem Rahmen, mit diesem Ideenrahmen auch sehr gut arbeiten. Ihr habt festgestellt, trotz aller transformativen Potenziale, trotz dieser schönen naturnahen Orte, die erstmal alle Rollen über den Haufen werfen, habt ihr festgestellt, dass es doch immer wieder auch so ein Machtgefälle gibt, wenn man sich trifft. Also das ist, ich habe da auf der Website von den Somewhere Places gelesen, dass es eben einfach dieses Thema Macht gibt, also zwischen denen auch beispielsweise, die viel Geld haben und denen, die Empfänger sind von Philanthropie. Und ihr seid auf die Kunst gekommen, als ein Katalysator, vielleicht anders miteinander umzugehen. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären.
Ja, also das ist definitiv ein sehr, sehr großes Thema, das natürlich auch reflektiert wird. Auch die Frage, das ist nochmal wichtig, wer kann an solche Orte kommen? Und insofern passt dieser Somewhere Place Begriff sehr schön, weil natürlich erproben und erleben wir das an sehr realen physischen Orten. Aber eigentlich geht es um eine Methodologie, wie wir an allen Orten und wie wir für viel, viel mehr Menschen Räume erschaffen, auch in Städten, in Orten, in schwierigen Gebieten, und es gibt es genauso viele wie in ländlichen Orten, in denen Begegnung anders passiert. Und natürlich wird darin dann auch umso mehr, je mehr man quasi solche Räume eröffnet, bewusst, wie trotzdem unterschiedlich die Machtverhältnisse, die Ressourcenverhältnisse sind. Die Lebenswirklichkeiten sind so unterschiedlich. Ich hatte gestern erst ein Gespräch mit einer Teilnehmerin, die eher aus dem aktivistischen Teil an sowas teilgenommen hat. Die hat gesagt, für junge Menschen, die quasi ganz am Anfang ihrer NGO-Karriere sind, aus einfachen Verhältnissen kommen, vielleicht migrantischen Verhältnissen, in einem Raum zu sein mit Menschen, die dann als Vermögensträger darüber reflektieren, was für eine Belastung für sie möglicherweise ihr Vermögen ist. Das ist schon ein Gap an Wirklichkeitserfahrung und beide sind ernst zu nehmen. Es ist eben auch, ich habe ja sehr lange mit der BMW-Stiftung mit sehr vermögenden und einflussreichen Menschen auch gearbeitet, jedes Leben hat so seine eigene Challenge, aber sie in einen Raum zu packen, ist dann nochmal eine ganz eigene Aufgabe, dass man dabei auch eine hohe Sensibilität entwickelt, was bedeutet das jetzt. Das ist dann eine große Kunst und das ist ja nur ein Thema, die Vermögensunterschiede. Das Bewusstsein der eigenen Privilegien. Wer ist dort? Wir haben immer mehr natürlich Gespräche. Sind wir wirklich divers? Ich wurde immer wieder in meinem Leben auch als Veranstalter und Stifter von so etwas dann, wenn ich dann etwas angeberisch gesagt habe, wie super divers wir sind, dann konfrontiert, nee, das seid ihr wirklich noch nicht. Wer fehlt hier? Wer ist hier nicht repräsentiert? Wie könnt ihr überhaupt auch das multiplizieren, dass das überhaupt zugänglich wird für viel, viel mehr andere? Also die Kette an auch offenen Fragen in so einem Gespräch und in so einem Prozess, die ist unendlich. Auch das Bewusstwerden der eigenen Blindspots, die man da hat, ist unendlich. Aber man kann eben, man darf sich davon auch nicht ermutigen lassen, den Anfang einfach zu machen und daraus zu lernen.
Also es klingt für mich wie eine Reise auch, eine Erfahrungsreise, gerade was dieses ganz massive Thema der Machtunterschiede, der Reichtumsunterschiede angeht. Also da gibt's ja kulturell noch gar nicht viele Erfahrungen dazu.
Ja, also ich glaube, da ist ja auch jetzt ist überhaupt auch ein Bewusstsein jetzt entstanden. Ich glaube auch, dass solche Räume, gerade wenn es gelingt, dieses Vertrauen herzustellen, dann umgekehrt auch notwendig sind, um auch künftig, das würde ich sagen, ist uns nur zum Teil gelungen bislang, das wäre die nächste große Aufgabe, wie weit kann man denn auch, das ist auch eine Diskussion, den Raum derer, die wirklich ganz anderer Meinung sind, in so einen Raum holen, damit trotzdem noch ein Gespräch stattfinden kann.
Würdest du zum Abschluss, würdest du sagen, wir brauchen mehr solche Begegnungs- und Austauschräume in unserer Gesellschaft?
Ich glaube, ich habe ihn ja tatsächlich bislang nicht verwendet als verkappter Theologe. Ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr säkulare Klöster, solche Räume, in denen wir jenseits aller Grenzen und Divides und Trennungen, die wir haben, es trotzdem noch schaffen, im Gespräch zu bleiben. Ich baue gerade auch mit Kamel Lazar in Tunesien, wir waren dort vor kurzem auch gemeinsam, einen unfassbar schönen Ort in Afrika auf. Ich darf da mithelfen mit vielen anderen dort vor Ort. Und auch dort wird das Leitmotiv sein, wie können wir das, was uns trennt und wo die Welt sich gerade polarisiert, wieder zusammenbringen. Und ich glaube, dafür braucht es Orte, dafür braucht es neue Rituale, dafür braucht es eine neue Form säkularer Spiritualität, weil nur dort kann man im Grunde auch aus sich selber und seiner eigenen Begrenztheit herauswachsen.
Ich dachte ja, ich kenne dich, Markus, aber ich habe in diesem Gespräch viele von deinen Wurzeln neu erfahren, die dazu geführt haben, wie ihr in diesem Dreieck zwischen Ort, Purpose, also Intention der Veranstaltung und Art of Hosting, da neue Formen erschafft. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Es hat riesig Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.